Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Journalisten lieben Geschichten, skurrile Geschichten, Geschichten, die vom Kampf des kleinen Mannes,
natürlich auch der kleinen Frau,
oder auch der kleinen Frau gegen das große System. Geschichten, in denen es laut zugeht.
Wo Neues passiert, Wildes, Überraschendes und auch Kontroverses.
Das hat manchmal unangenehme Begleiterscheinungen, wie man schon bei den fremdenfeindlichen Pegida-Demos sehen konnte oder auch jetzt im Zuge der Corona-Krise.
Unter Umständen bekommen nämlich abstruse Theorien, falsche Behauptungen, vorgeschobene Ängste durch so eine Art der Berichterstattung viel, viel mehr Relevanz, als sie eigentlich haben.
Andererseits haben es natürlich auch Minderheitenmeinungen verdient, wahrgenommen und veröffentlicht zu werden. Es wäre eine arme Gesellschaft, die nur eine Meinung zulässt.
Wie also umgehen mit den Hygienedemos? Wie umgehen mit Menschen, die auf einmal radikale Einstellungen an den Tag legen? Darüber haben wir mit der Journalistin Simone Raphael gesprochen, die für die Amadeo-Antonio-Stiftung arbeitet.
Simone Raphael hat in einem Artikel für die Stiftung, für die der Stiftung angeschlossenen Bell Tower News geschrieben, dass die derzeitige Berichterstattung über die Demos gegen Corona-Maßnahmen problematisch wäre. Wir wollten zuerst wissen, was genau aus Ihrer Sicht das Problem dabei ist.
Man muss dazu sagen, ich arbeite ja schon länger im Bereich Demokratiegefährdung, also auch zum Thema Rechtsextremismus. Und ich fühle mich aktuell sehr stark an die Anfänge von Pegida erinnert, was die Berichterstattung angeht. Nämlich, dass wir es mit sehr vielen Journalisten zu tun haben, die erstmal die Kamera draufhalten, irgendwie abbilden wollen, was dort passiert, es aber selber noch nicht so richtig einordnen können oder wollen und damit halt sozusagen die problematischen und demokratiefeindlichen Botschaften, die dort gesendet werden, tatsächlich auch verstärken. Ich würde mir also wünschen, dass tatsächlich, wenn man darüber berichtet, dabei auch eine größere Einordnung stattfindet.
Sie sagen gerade schon, da gibt es Parallelen zu Pegida. Das kennen wir auf eine gewisse Art und Weise schon. Am Rande dieser Veranstaltung gab es ja nun auch schon Gewalt gegen Journalisten. Ist das, würden Sie sagen, eine neue Qualität, ein Angriff auf die vierte Gewalt im Staat oder zynisch gesagt jetzt mittlerweile am Rande von solchen Veranstaltungen fast schon normal?
Es hat verschiedene Komponenten, finde ich. Zum einen, Rechtsextreme fanden die Presse schon immer nicht gerade einen sympathischen Partner. Und wie gesagt, Lügenpresse wird auch nicht erst seit gestern gebrüllt. Also, dass diese Leute Presse nicht leiden können und durchaus auch Gewalt als Problemlösungsmittel annehmen, das, finde ich, ist jetzt nicht wirklich eine Überraschung. Was aber eine neue Qualität ist, ist es auf alle Fälle, dass wir es ja nicht nur mit Tätern aus einer rechtsextremen Szene zu tun haben, sondern mit Menschen, die jetzt gerade radikalisiert werden, die einen großen Handlungsdruck empfinden, weil sie eben so unsicher sind in der Situation, dass sie aber offensichtlich auch soweit schon ihre Grundwerte vergessen, dass sie eben anfangen, Journalisten anzugreifen. Und übrigens ja auch nicht nur die, auch Polizisten sind angegriffen worden jetzt in den letzten Tagen und auch Ärzte in Krankenhäusern. Also das heißt, Gewalt nimmt da stark zu von Leuten, die es vorher nicht gemacht haben.
Sie haben das gerade schon angedeutet, also es sind nicht nur Rechte auf diesen Demos, sondern auch Leute, die gerade radikalisiert werden. Wie schätzen Sie es denn insgesamt ein? Wer ist denn da noch auf diesen Demos zu finden?
Wir haben halt im Moment eine besondere Situation, in der wir mit mehr Unsicherheiten leben, als wir das normalerweise in Deutschland tun. Und man sieht, dass halt Menschen unterschiedlich gut damit umgehen können. Und wir haben jetzt ja gerade irgendwie diese Proteste auf der Straße, weil Leute auf der einen Seite das legitime Bedürfnis haben, auch vielleicht Kritik zu äußern an Regierungshandeln und Ähnlichem und auf der anderen Seite eine völlig fehlende Abgrenzung zu demokratiefeindlichen Kräften, die versuchen jetzt auf diesen Protesten neue Kontakte zu knüpfen. Das heißt, es ist ein ganz schwieriges Feld, was sich da gerade auftut und ich glaube, da haben wir tatsächlich als Gesellschaft viel zu tun, um das aufzufangen.
Sie haben eben bemerkt eingangs, uns fehlt es da manchmal, uns Journalisten fehlt es da manchmal an der Möglichkeit oder auch der Fähigkeit, aktuell das, was da passiert, einzuordnen. Wie würden Sie denn sagen, sollte unser Umgang mit solchen Veranstaltungen, die ja zum Teil jetzt auch wachsen und stattfinden und in den sozialen Medien einen großen Platz einnehmen, wie sollte man denn damit umgehen?
Also im Zweifelsfalle sage ich immer, wenn es schwerfällt, es selber einzuschätzen und es auch zu begründen, würde ich es vielleicht erstmal beschreiben, also was genau man dort eigentlich sieht. Aber nach Möglichkeit würde ich mir auch vorstellen, dass man tatsächlich, wenn man solche Demonstrationen begleitet, eben versucht, sich schlau zu machen. Es gibt genug Menschen, die zu diesen Themenbereichen recherchieren, die ein gutes Fachwissen haben und die zum Beispiel sehr leicht erklären können, warum zum Beispiel, wenn sich Leute einen Judenstern mit Impfgegner an die Brust heften, dass das nicht nur eine etwas verquere PR-Masche ist, sondern eben tatsächlich eine Holocaust-Relativierung. Das kann man sich, wenn man es selber irgendwie nicht einordnen kann, auch von Experten und Expertinnen erklären lassen. Ich würde mir aber wünschen, dass man diesen Platz für die Erklärung sich auch nimmt und nicht nur einfach tatsächlich Bilder zeigt und darunter schreibt, es sind umstrittene Redner gewesen, wenn es Leute sind, die tatsächlich quasi schon sehr etablierte Verschwörungsideologen sind beispielsweise.
Das ist ja nun ein relativ einfaches Beispiel, was Sie gerade genannt haben. Also das würde ich jetzt vielen Journalisten zutrauen, dass sie das auch einordnen können. Das haben Sie aber nicht getan.
Nein, haben Sie nicht. Das muss man sehr deutlich sagen. Ich finde auch, es ist ein einfaches Beispiel. Aber selbst das wurde dann sozusagen unkritisch quasi als legitime Meinungsäußerung von Impfgegnern auch in der Presse dargestellt. Und das finde ich tatsächlich problematisch.
Würden Sie sagen, dass das auch was damit zu tun hat, wer über diese Demos berichtet im Augenblick? Weil Sie haben, glaube ich, in Ihrem Artikel auch geschrieben, es ist verständlich, dass die Medien gerade so agieren, wie sie eben agieren. Auf der einen Seite hat das Thema eine Entlastungsfunktion und gleichzeitig haben aber viele der Journalisten auch so einen arroganten Unterhaltungston da drin in ihrer Berichterstattung, so nach dem Motto, guck dir mal die Deppen an, die da sich versammeln, über die kann man sich auch so ein bisschen lustig machen. Aber was genau meinen Sie damit? Also was ist das für eine Entlastungsfunktion und was für einen Tonfall schlagen wir da an?
Also wenn wir Menschen uns in Situationen befinden, die wir schwierig finden, die wir vielleicht gefährlich finden oder sehr beunruhigend, dann muss man ja versuchen, das irgendwie zu verarbeiten. Und das ist natürlich nichts anderes, irgendwie auch, wenn man auf demokratiegefährdende Entwicklungen schaut, die wir jetzt gerade hier erleben. Und wie gesagt, für Leute, die viel im Bereich auch Rechtsextremismus beispielsweise recherchieren, ist das tatsächlich eine ganz übliche Entlastungsfunktion, dass man natürlich versuchen muss, all den Schrecken, den Terror, das mit Füßen treten des Grundgesetzes und all unserer Werte, das verarbeiten zu können, dass wir mit solchen Menschen zusammenleben. Dann neigt man ja manchmal dazu, schon auch zu Humor zu greifen oder zu Satire oder Ähnlichem. Und das sehen wir halt aktuell, glaube ich, auch in der Berichterstattung über diese Demos. Eigentlich sind viele Leute fassungslos, dass dort so leichtsinnig mit der Gesundheit von vielen umgegangen wird, dass so rücksichtslos gehandelt wird. Und dann versucht man sich halt eben darüber lustig zu machen, irgendwie auch zu sagen, wie dumm die Leute sind oder wie merkwürdig verschroben diese Mischung ist. Aber das ist tatsächlich keine Haltung, die dazu beiträgt, dass die Situation besser wird. Also ich glaube, wenn wir publizieren, wenn wir Journalisten und Journalistinnen sind, sollten wir schon versuchen, verantwortungsvoll damit umzugehen. Und jetzt gerade sehe ich halt eine Situation, in der viele Leute noch kein gefestigtes verschwörungsideologisches Weltbild haben, aber vielleicht ein oder zwei Thesen da so mitplappern. Und die, finde ich, müssen wir unbedingt für den demokratischen Diskurs zurückgewinnen und nicht vor den Kopf stoßen, indem wir ihnen gleich sagen, dass wir sie so albern finden, dass wir sie nicht ernst nehmen wollen.
Also ernst nehmen, wenn möglich einordnen, wenn nicht möglich zumindest einigermaßen sachlich beschreiben, was da passiert. Ein anderer ganz konkreter Vorschlag ist, nicht mehr von Verschwörungstheorien, sondern von Verschwörungsmythen oder Erzählungen zu sprechen. Warum das?
Verschwörungstheorie ist so der etablierte Begriff, aber die Theorie an sich beinhaltet halt auch die Idee, dass man mit Beweisen sie auch widerlegen könnte. Und genau das ist das, was wir bei den Menschen, die so verschwörungsideologischen Weltbildern oder halt einzelnen Verschwörungserzählungen hinterherlaufen, nicht der Fall. Das heißt, da kann man dann noch so viele Beweise bringen, dass das, was angenommen wird, nicht der Realität entspricht. Das werden diejenigen halt nicht mehr aufnehmen oder wahrnehmen, weil sie halt dann schon der Meinung sind, dass man selbst Teil der Verschwörung ist oder ähnliches. Also das heißt, wenn Leute einfach erstmal in so ein wahnhaftes Weltbild abgeglitten sind, kommt man da mit Fakten wirklich schlecht gegen an. Und insofern ist es auch keine Theorie, die sich widerlegen lässt.
Sie selbst schreiben auch, dass das Ganze so eine Art Pegida Reloaded ist, so aus Ihrer Sichtweise. Was heißt denn das? Soll man am besten gar nicht berichten über diese Proteste?
Oh doch, man soll auf alle Fälle berichten über diese Proteste, weil ich finde es ja auch sehr wichtig, weil es eben auch eine gesellschaftliche Entwicklung ist, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber man soll halt nicht einfach hingehen, sie abfilmen, das Mikro jedem Zweiten unter die Nase halten und ungefiltert irgendwie sich all diese Dinge in den Äther blasen, weil es so einen schönen Grusel ergibt, wenn man sich denkt, oh Gott, was glauben die Leute da? Sondern tatsächlich, wenn man darüber berichtet, finde ich, analytisch rangehen, beschreiben, was ist. Und ich habe gerade dazu auch einen Twitter-Thread gelesen von jemand, der selber irgendwie auch mal Anhänger solcher Theorien war und gesagt hat, das Einzige, was ihn später nochmal irgendwie zum Umdenken gebracht hat, war, als er gemerkt hat, dass auch jede Menge Rechtsextreme zum Beispiel auf den Demos mit dabei sind, weil er sich dachte, also ein Rechtsextremer wollte ich eigentlich doch nicht werden. Also insofern finde ich differenzierte Berichterstattung, aber auch Schreiben, was ist, sehr, sehr relevant.
Das würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen konkreter haben. Wir hatten ja jetzt einige Demonstrationen in der Vergangenheit. Wie kann denn das aussehen, so eine Berichterstattung? Also wie schreibt man dann? Man beschreibt die Anzahl der Menschen, die sich da versammelt haben. Man beschreibt, wie sie sich kleiden, was für Sticker sie mit sich tragen. ordnet das ein, wenn man das kann? Also können Sie das mal so ganz praktisch beschreiben?
Also ich finde, ganz praktisch kann man gucken, welche Fragen einem vielleicht auch als Journalist oder als Journalistin selber schwerfallen zu beantworten. Und die zu beantworten, finde ich eigentlich immer gut. Also zum Beispiel, wenn ich denke, ich gucke mir diese Demos an und die erscheinen mir latent demokratiefeindlich, aber ich kann es noch nicht so ganz fassen, warum, dann kann ich ja gucken, was sind die Anhaltspunkte dafür? Was wird bei den Reden gesagt? Irgendwie, was tragen die Leute auf ihren Schildern vor sich her? Sind das Sachen, die irgendwie sozusagen wirklich tatsächlich eher, was weiß ich, verschroben oder ähnliches sind? Oder sind das Dinge, die Antisemitismus bedienen, die Rassismus bedienen, die zu Gewalt aufrufen gegen den Staat oder gegen die Leute, die im Staat angestellt sind oder gegen Politiker oder ähnliches? Das kann man ja tatsächlich sehr deutlich beschreiben. Und das würde ich mir wünschen, dass man es dann auch macht.
Journalisten, haben wir gerade gehört, sollten präzise und kenntnisreich gegen Verschwörungserzählungen vorgehen, auch und gerade in Corona-Zeiten.
Wie aber kann man im privaten Bereich auf der persönlichen Ebene mit Menschen sprechen, die Verschwörungsmythen glauben oder sie weitertragen?
Der Journalist Dirk von Gehlen hat zum Beispiel einen offenen Brief an Corona-zweifelnde Facebook-FreundInnen geschrieben. Tenor, ich glaube nicht, dass du ein Nazi bist. Ich glaube, du machst dir einfach Sorgen.
Auch darüber haben wir mit Simone Raphael von der Amadeo-Antonio-Stiftung gesprochen. Wie sieht sie das? Sind Menschen, die sich ja vielleicht ohnehin schon nicht ernst genommen fühlen, mit so einer leicht bevormundenden Ansprache überhaupt zu erreichen?
Tatsächlich müssen wir ja gucken, wie man überhaupt diese Menschen erreicht. Und wir machen ja als Journalisten gerne das, was wir tun. Wir recherchieren, wir haben Fakten, wir haben Belege für das, was wir tun und denken, Leute müssen das glauben. Und wenn man im verschwörungsideologischen Bereich unterwegs ist, merkt man halt, die glauben gar nichts mehr, egal wie viel man ihnen beweist oder ähnliches. Das heißt, so erreichen wir sie schon mal nicht. Und auch mit hübschen Facebook-Posts erreichen wir sie nicht. Das kann ich auch verraten, haben wir auch schon probiert. Also ist die Frage, wen erreicht man? Und das heißt, es ist eine persönliche Ebene, die halt relevant ist tatsächlich. Also nur eine Person, die dem Menschen, der Verschwörungserzählungen anhängt, wichtig ist, wird noch eine Chance haben, durchzudringen. Insofern ist es tatsächlich, würde ich den Appell dringend unterstützen, genau bei den Menschen im persönlichen Nahumfeld, die einem wichtig sind, da reinzugehen, da zu argumentieren und da nicht locker zu lassen. Aber natürlich auch nur, soweit es sozusagen auch die eigenen Kapazitäten, das Nervengerüst oder auch die Zeit zulassen. Es ist auch vollkommen in Ordnung, ab und zu auch zu sagen, ich schaffe es jetzt nicht mit dir, diese Sachen weiterhin auszudiskutieren. Ich kann dich als Person weiterhin gut leiden, aber deine demokratiefeindlichen, antisemitischen, rassistischen Theorien, die teile ich nicht.
Auf der anderen Seite ist mir immer noch nicht ganz klar, wie man in seinem persönlichen Umfeld dann argumentieren soll, wenn man den Eindruck gewinnt, dass das hier gar nicht mehr um Fakten geht. Also da geht es ja dann oft um diese Gegenüberstellung. Ich habe auch mein Recht auf eine Meinung und das, was du da proklamierst, ist auch nur eine Meinung. Mhm. Das ist ja total faktenfrei zum Teil.
Genau, deswegen ist ja diese Frage, wie erreichen wir eine Ebene, auf der wir miteinander sprechen können? Und wenn man sich mit Psychologinnen und Psychologen dazu unterhält, sagen die immer Bedürfnisebene. Also zu gucken, warum hat derjenige jetzt gerade das Bedürfnis, so eine Erzählung zu teilen? Warum sind Verschwörungen gerade so attraktiv? Und was ist sozusagen die Funktion, die das für ihn hat? Also beispielsweise, man ist in einer unsicheren Zeit, man weiß selber nicht genau, wie es weitergeht. Man hat vielleicht ein Selbstbild, wo man denkt, ich müsste aber eigentlich wissen, was los ist. Dann sucht man sich halt eben eine Erklärung, die einem ermöglicht, weiterhin in Frieden leben zu können. Das hilft natürlich, wenn man dann einen Schuldigen hat. Alle Verschwörungsideologien bieten Schuldige an. Und wenn man sich in so eine verschwörungsideologische Welt begibt, da macht alles einen Sinn, weil alles in die Ideologie quasi mit eingepreist wird. Also nichts in der Welt passiert durch Zufall. Und ganz viele Leute können eben genau damit, dass es manchmal Zufälligkeiten gibt, Ungerechtigkeiten gibt, Dinge, die keinen Sinn machen, schlecht umgehen und deswegen suchen sie so etwas. Wenn man gemeinsam im Gespräch auf diesen Punkt kommt und feststellt, das ist mein Bedürfnis, um das es eigentlich gerade geht, dann kann man ja Alternativen anbieten.
Die Autorin Katharina Nutschun, die hat Ähnliches geschrieben im Twitter-Thread und schrieb da so, ihr habt die größten Chancen, eure, die in eurem Umfeld sind, von den Verschwörungsideologien abzubringen, mehr noch als jeder Faktencheck. Aber heißt das nicht, dass wir als Gesellschaft versagt haben, wenn die Rettung jetzt das Private ist?
Naja, sagen wir es mal so, irgendwie klar wäre politische Bildung auf alle Fälle etwas, was auch sehr sinnvoll wäre, auszubauen und zu stärken. Da haben wir offensichtlich tatsächlich nicht genug investiert in den letzten Jahren, weil natürlich sind solche Demonstrationen auch ein Ausdruck dessen, dass die Leute keinen Weg finden, besser auszudrücken oder sich an der politischen Willensbildung zu beteiligen, als dann plötzlich auf solche Demos zu laufen. Und wie gesagt, das gefährdet zwar jetzt gerade die Gesundheit von vielen Menschen, aber hat so viel Einfluss dann auch nicht. Also das heißt irgendwie die Frage, wie funktioniert unser politisches System und wie kann ich daran teilhaben, die ist offensichtlich dann auch zu kurz gekommen. Also das heißt, da sehe ich auch einen Moment, in die Zukunft zu investieren.
So also die Meinung der Journalistin Simone Raphael.
Ich finde das ja sehr interessant. Wie geht man tatsächlich um mit Leuten im eigenen Bekanntenkreis, in der Familie, die auf einmal an solche Verschwörungsmythen glauben? Bei mir ist es ganz interessant. Ich habe einen, so einen Freund, den ich wirklich schon sehr lange kenne, so aus alten DJ-Club-Zeiten, den ich auch immer so für jemand gehalten habe, so wir, One Family, House Music, die ganze Welt kommt zusammen, verschiedene sexuelle Richtungen, Ethnien, was auch immer alles. Und wir sind wirklich One Family. Und der hat sich in den letzten Jahren erst so ganz komisch in so eine Tischis Einblicke-Richtung bewegt und Faust aufs Auge. Er ist jetzt halt auch so ein Maskengegner und behauptet, dass das tatsächlich so eine Maßnahme des Staates wäre, um uns zu kontrollieren. Ich weiß überhaupt nicht so richtig, wie ich damit umgehen kann.
Und wie gehst du damit um?
Ja, ich werde total dünnhäutig, muss ich ehrlich sagen.
Also du beschimpfst erstens, ihn.
Ich fange tatsächlich an, bei Facebook so eine Sachen zu sagen, wie halt doch einfach mal die Fresse. Sowas, also was ich eigentlich wirklich nie sagen würde. Aber
das sieht ja auch nicht ähnlich.
Ist es auch eigentlich gar nicht. Aber es ist, glaube ich, diese Mikroaggression, weil natürlich immer mitschwingt dieser Vorwurf der Lügenpresse. Und da fühle ich mich tatsächlich so richtig bei mir ganz tief getroffen, so, weil ich weiß, dass ich keine Lügenpresse betreibe und meine Kollegen natürlich auch nicht. Wie ist das bei dir im Bekanntenkreis, Familienkreis?
Also ich habe Glück, glaube ich, sind eine ganze Menge Leute, die ich, wie ich finde, das ist ja jetzt irgendwie meine Sicht der Dinge, aber die ich, wie ich finde, eigentlich sehr verantwortlich und vorsichtig so bewegen. Aber es gibt natürlich auch so die speziellen Fälle, von denen ich das aber auch schon weiß, in der Regel Freundinnen, die der Schulmedizin gegenüber extrem skeptisch sind und das auch schon immer waren und die insgesamt Institutionen eher ablehnen und damit ein Problem haben. Und da kann ich schon so auch in der Vergangenheit beobachten, dass meine Strategie eigentlich dann immer war, weil diese Diskussionen mich total nerven, also und weil wir da auch nicht weiterkommen, dass ich einfach immer so ganz erstmal so gar nicht mehr zuhöre und dann immer versuche, das Gespräch ganz sanft auf so Themen zu lenken, wo wir besser miteinander klarkommen. Aber das ist sicherlich nicht der richtige Umgang damit, ja?
Naja, Duldungsstarre oder eben so langsam ausblenden, aber manchmal staut sich's halt dann doch an und will dann raus.